Katharer. Katharer waren Anhänger einer heretischen Bewegung des 12. bis 14. Jahrhunderts, vor allem im Süden Frankreichs. Sie vertraten einen dualistischen, antiklerikalen und asketischen Lebensstil. Trotz fehlender einheitlicher Lehre galten sie als Bedrohung für die Kirche und wurden im Albigenserkreuzzug und durch die Inquisition verfolgt. Ab 1400 galten sie als ausgelöscht. Ob sie eine eigenständige Gruppe waren oder ein Konstrukt ihrer Gegner, ist in der Forschung umstritten. Name. Der Begriff Katharer leitet sich vermutlich vom griechischen Wort für rein ab, wurde jedoch nie von den Betroffenen selbst verwendet. Der deutsche Mönch Eckbert von Schönau prägte ihn 1163 und verband damit drei frühkirchliche Gruppen: Novatianische Reine, Manichäische Dualisten und die Kataphrygae. Später wurde der Begriff durch polemische Deutungen wie jene von Alanus ab Insulis negativ aufgeladen. Regionale Bezeichnungen lauteten etwa Paterina, Italien, Bugres, Nordfrankreich oder Tesseres, Okzitanien. Die Katharer selbst nannten sich gute Christen oder Freunde Gottes. Ursprünge und Vorgeschichte. Als mögliche Wurzeln des Katharismus gelten dualistische Bewegungen wie die Manichäer, Paulikianer und Bogomilen. Michel Roquebert betont jedoch, dass sich der Katharismus nicht direkt vom persischen Manichäismus ableitet, trotz einiger Ähnlichkeiten. Im 11. Jahrhundert führte die wirtschaftliche Umwälzung Europas zu sozialen Spannungen. Verlierer dieser Entwicklung: Landbevölkerung, niederer Adel und Klerus, bildeten kirchenkritische Bewegungen. Frühprediger, wie die in Orléans 1022, lehnten materielle Güter und Sakramente ab und praktizierten Sündenvergebung durch Handauflegen. Mögliche Einflüsse stammen aus dem Urchristentum, gnostischen Ideen und der westlichen Bibelauslegung. Die Nähe zu den Bogomilen ist auffällig, eine direkte Abstammung jedoch umstritten. Verbreitung, Konsolidierung und Blüte. Erste Hinweise auf den Katharismus finden sich um das Jahr 1000 in Frankreich, etwa in Vertus, Toulouse und Orléans. Nach einem Rückgang durch die gregorianischen Reformen breitete sich die Bewegung nach 1100 rasch aus. In Italien fasste sie ab 1155 Fuß, bildete Ortskirchen und pflegte Kontakte zu den Bogomilen. Werke wie das Liber de Duobus Principiis zeugen vom theologischen Einfluss dieser Zeit. In Deutschland wurden Katharer erstmals 1143 in Köln erwähnt. Bis 1200 erstreckte sich die Bewegung über weite Teile Europas. Eine bedeutende Synode fand 1167 in Saint-Félix de Caraman statt. Dort setzte Nicetas, vermutlich ein bogomilischer Priester, einen strengeren Dualismus durch und förderte die Gründung von Diözesen in Südfrankreich und Oberitalien. Im Languedoc erfreuten sich die Katharer großer Beliebtheit, besonders bei Adel und Bürgertum. Ihr asketischer Lebensstil und der Verzicht auf Kirchensteuern verschafften ihnen hohes Ansehen. Neben Frankreich und Italien traten sie auch in Spanien, Deutschland, England und Skandinavien auf. Erste Gegenmaßnahmen der Kirche. Die Kirche sah in den Katharern eine neuartige und gefährliche Bedrohung. Ihre Bewegung galt als Häresie, da sie versuchte, eine Gegenkirche zu etablieren. Erste Verurteilungen erfolgten auf dem Dritten Laterankonzil 1179 und erneut auf dem Konzil von Verona 1184 durch Papst Lucius III. Die Bulle ad Abolendam forderte eine systematische Ketzerverfolgung, blieb jedoch zunächst wirkungslos. Papst Innozenz III. Entsandte 1206 Zisterziensermönche wie Pierre de Castelnau und Domingo de Guzman nach Südfrankreich, um die Katharer durch Predigten zur Rückkehr zu bewegen. Nach der Ermordung Castelnaus 1208 rief der Papst den Kreuzzug gegen die Katharer aus, der ab 1209 begann. Untergang. Der okzitanische Adel unterstützte die Katharer anfangs, teils aus Opposition zum französischen König Philipp II. Der Albigenser Kreuzzug unter Simon de Montfort begann 1209 und dauerte bis 1229. Er brachte massive Zerstörung, etwa in Béziers, Minerve und Lavour, und leitete mit der Inquisition das Ende der Bewegung ein. Trotz militärischer Niederlage der Verbündeten und der Eingliederung Okzitaniens in das französische Königreich konnte die Kirche die Katharer nicht sofort vollständig auslöschen. Montségur wurde zum Rückzugsort und Sitz der Kirchenleitung, fiel jedoch 1244. Rund 200 Katharer wurden verbrannt. Quéribus diente als letzte Festung in Frankreich. Sie hielt bis 1255 unter Xacbert de Barbaira stand. In Italien zogen sich die Katharer nach Norden zurück. Ihre letzte Zuflucht, Sirmione am Gardasee, wurde 1276 erobert. 178 Perfekti starben 1278 in der Arena von Verona. Letzte Katharer. Seit den 1290ern erlebte das Katharertum im Languedoc einen kurzen Aufschwung. Die Brüder Peter und Wilhelm Autier, aus Italien zurückgekehrt, organisierten eine Untergrundkirche mit rund 1000 Anhängern. Nach anfänglicher Duldung setzte ab 1309 die Inquisition unter Gottfried Dablis und Bernard Guy ihre Verfolgung ein. Bis 1312 wurden alle Anführer gefasst und verbrannt. Jacques Fournier, später Papst Benedikt XII., leitete ab 1325 systematische Ermittlungen in der Grafschaft Foix und in Montaillou. Durch genaue Aktenführung und psychologisches Vorgehen, meist ohne Folter, enttarnte er letzte Rückzugsorte. Der letzte Perfectus Belibaster wurde 1321 gefasst und verbrannt. Die letzte bekannte Verhaftung erfolgte 1342 in Florenz. Noch bis in die frühe Neuzeit kam es vereinzelt zu Verfolgungen wegen vermeintlicher Nähe zum Katharertum. Lehre. Die Lehren der Katharer variierten je nach Zeit und Region, waren aber im Kern dualistisch geprägt. Die geistige Welt galt als göttlich, die materielle als Werk eines bösen Prinzips. Dieser Glaube war vom bogomilischen Dualismus beeinflusst, etwa durch die Interrogatio Johannis, eine apokryphe Schrift aus Bulgarien. Besonders verehrten die Katharer das Johannesevangelium. Ihr Ziel war die Erlösung der Seele aus der bösen Welt durch das Consolamentum. Das Neue Testament war ihre zentrale Schrift, das Paternoster ihr einziges Gebet. Das Alte Testament lehnten sie ab, da es aus ihrer Sicht den Schöpfer einer fehlerhaften Welt verherrlichte. Obwohl es Ähnlichkeiten zu Gnosis und Manichäismus gibt, ist eine direkte Verbindung nicht belegt. Wegen der Vielfalt der Gruppen lassen sich nur wenige allgemeingültige Aussagen über die katharische Theologie treffen. Kult und religiöse Praxis. Katharische Priester konnten Männer und Frauen sein und predigten in der Volkssprache. Ihr asketischer Lebensstil mit Armut, Enthaltsamkeit und Bescheidenheit verschaffte ihnen große Beliebtheit, während die römische Kirche für ihre Prunkentfaltung kritisiert wurde. Zentral war das Consolamentum, eine Geisttaufe zur Sündenvergebung und Aufnahme in die Gemeinschaft. Der katharische Kult beruhte auf bogomilischer Tradition und kannte neben dem Konsolamentum weitere einfache rituelle Handlungen. Tröstung. Das Konsolamentum war die zentrale Geisttaufe der Katharer und galt als einziger Weg zum Heil. Nach einer Vorbereitungszeit lebten die Getauften, die Perfekti, streng nach katharischen Regeln. Sie durften das Konsolamentum selbst weitergeben, verloren es aber bei schwerer Sünde, ebenso wie alle von ihnen gespendeten Geisttaufen. Die Zeremonie erfolgte durch Handauflegen unter Beteiligung anderer Perfekti. Dabei wurden die Sünden vergeben und das Johannesevangelium auf den Kopf des Novizen gelegt. Frauen durften das Konsolamentum empfangen, wurden aber aus Schamgründen mit einem Tuch berührt. Schwangeren wurde die Taufe verweigert, da sie als vom Dämon besessen galten. Perfekti lebten ehelos, fleischlos, friedlich und arbeiteten körperlich. Die Sexualität lehnten sie grundsätzlich ab und sahen Zeugung als Werk des Teufels. Friedenskuss. Der Friedenskuss war Teil des Melioramentum und diente vor allem der Begrüßung unter Perfekti oder Perfektae. Er wurde nur unter Gleichgeschlechtlichen ausgetauscht, meist initiiert vom Perfektus. Frauen erhielten statt eines Kusses eine Berührung am Arm oder das Johannesevangelium mit aufgedrücktem Kuss. Radikaler Dualismus. Um 1176 verpflichtete der Bogomilenbischof Niketas die moderaten Katharer im Languedoc auf einen radikalen Dualismus. Laut Degau war in diesem Weltbild Moral bedeutungslos. Perfekti konnten nicht mehr sündigen und für Gläubige in der bösen Welt galten moralische Regeln als nutzlos, da sie nur dem Bösen entspringen konnten. Speisevorschriften und Brotsegnung. Die Katharer lehnten Fortpflanzung als teuflisch ab und verzichteten daher auf tierische Produkte wie Fleisch, Fett und Milch. Sie glaubten zudem, dass Tierkörper Seelen verstorbener Menschen beherbergen könnten. Ihr Verzehr galt als gefährlich. Fische galten als aus dem Wasser hervorgegangen und durften gegessen werden. Alkohol, besonders Wein, war verboten. Beim Essen segneten die Katharer das Brot nach dem Vorbild Christi, lehnten aber die Hostie als sakramentalen Leib Christi ab. Verbesserung und Gläubige. Das Melioramentum war eine Ehrenbezeugung, bei der Gläubige vor einem Perfektus dreimal niederknieten und um seinen Segen baten. Damit bekannten sie sich zum Katharismus und wurden als Credentes bezeichnet, Anhänger, die das Konsolamentum noch nicht empfangen hatten. Trotz fehlender offizieller Kirchenzugehörigkeit zeigte das Melioramentum ihre spätere Absicht zur Taufe. Es war Ausdruck einer engen ideologischen Bindung, kein geschäftlicher Vertrag. Endura. Die Endura war ursprünglich eine einjährige Fastenzeit für Novizen, die das Amt des Perfektus anstrebten. Nach Bestehen folgten das Konsolamentum und die Einkleidung. Später bezeichnete Endura das freiwillige Verhungern nach dem sogenannten Krankenkonsolamentum. Sterbende, die das Konsolamentum spät empfingen, verweigerten Nahrung, um ihre Seele zu retten. In Einzelfällen betraf dies auch Kinder. Katharische Hierarchie. Bereits Mitte des 12. Jahrhunderts errichteten die Katharer eine eigene Kirche mit Diözesen, Bischöfen, Diakonen und Konzilien. In Okzitanien praktizierten sie ihre Religion bis zum Albigenserkreuzzug weitgehend ungehindert. Gemeinschaftshäuser dienten als religiöse und soziale Zentren. Trotz asketischen Lebens der Perfekti verfügte die Kirche durch Spenden, oft ganze Nachlässe nach dem Consolamentum, über erhebliches Vermögen. Ohne Zinsverbot investierte sie in Immobilien, Weinberge, Festungen und zahlte Bestechungsgelder. Die straffe Hierarchie verlieh ihr große Wirkungskraft, wurde im Kampf gegen die Inquisition aber zur Schwäche. Anders als die dezentral organisierten Waldenser konnte sie sich im Untergrund kaum behaupten. Als strukturierte Gegenkirche galt sie der römischen Kirche als besonders gefährlich. Bischof und Stellvertreter. Der katharische Bischof war vor allem spiritueller Leiter und nahm bei Riten wie dem Consolamentum und dem Brotbrechen den ersten Rang ein. Sakramente wie Priesterweihe oder Firmung übte er nicht aus. Das Amt war Männern vorbehalten. Anfangs wurde der Bischof von der Gemeinde gewählt, später nur noch durch Weihe anderer Bischöfe eingesetzt. Unterstützt wurde er von zwei Stellvertretern, Söhnen und einem Diakon. Alle Amtsträger mussten zuvor das Consolamentum empfangen haben. Diakon. Der katharische Diakon hatte vielfältige Aufgaben. Er vermittelte bei Konflikten, tröstete Sünder und leitete das Apparellamentum. Zwar durfte er das Consolamentum nicht als erster spenden, war aber zentral für das Gemeindeleben. Diakone führten Konvente, auch als Gästehäuser bekannt. Diese konnten auch von Frauen geleitet werden, wobei Predigten dort meist von Diakonen oder Bischöfen gehalten wurden, da Frauen nicht predigen durften. Reisen übernahmen Diakone. Für Frauen war das wegen Verfolgung und Kontrolle durch die Inquisition kaum möglich. Die Perfekten. Die Perfekti oder guten Menschen bildeten das Zentrum der katharischen Kirche. Sie lebten asketisch, in Armut und Keuschheit, beteten das Vaterunser und spendeten das Consolamentum. Vor ihrem Eintritt gaben sie ihren Besitz an die Kirche ab. Ihre Zahl lag vermutlich unter 10.000, vielleicht sogar unter 4.000. Sie predigten, reisten oder lebten in Gemeinschaftshäusern. Eine Perfekta durfte das Consolamentum nur in Anwesenheit eines Diakons spenden. Initiierte. Die Initiierten standen eine Stufe unter den Perfekti und bereiteten sich auf das Consolamentum vor, das aus der Übergabe des Vaterunsers und der Geisttaufe bestand, nicht zwingend gleichzeitig. Sie durften bereits das Vaterunser beten, galten aber erst nach längerer moralischer Bewährung als gute Menschen. Ihr Glaube verpflichtete sie schon vor dem Consolamentum zu einem Leben nach katharischen Grundsätzen. Gläubige. Die Credentes fühlten sich dem katharischen Glauben verbunden, ohne das strenge Leben der Perfekti zu führen. Durch das Melioramentum bekannten sie sich zur Lehre. Sie bildeten die breite Basis der Bewegung, die mehrere hunderttausend Menschen umfasste. Credentes mussten keine asketischen Regeln einhalten, unterstützten jedoch die Perfekti und versteckten sie während der Verfolgung. Am Lebensende erhielten viele das Consolamentum und tranken danach nur noch Wasser. Der Empfang bedeutete meist den nahen Tod. Neokatharismus. Der Untergang der Katharer inspirierte zahlreiche Legenden, etwa die Vorstellung, sie hätten den heiligen Gral in Montségur versteckt. Solche Mythen verbreiteten sich in Literatur und Esoterik. Im 19. Jahrhundert stilisierten Autoren wie Napoleon Peyrat und Nikolaus Lenau die Katharer als Freiheitskämpfer. Nach dem Ersten Weltkrieg vereinnahmten auch faschistische Bewegungen den Katharismus. Gioacchino Volpe sah in ihm eine revolutionäre Volksbewegung. Alfred Rosenberg erklärte die Katharer zu germanischen Gegnern Roms. Im Dritten Reich las man in SS-Kreisen Otto Rahns Buch, das die Katharer als Hüter der germanischen Volksseele darstellte. Heute zieht das Land der Katharer viele Touristen an. Einige politisch motivierte Gruppen deuten den Katharismus nationalistisch um. Von okzitanischem Separatismus bis hin zu neonazistischen Bewegungen. Aktuelle Forschungen. Die Katharer sind bis heute Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen. Besonders die Inquisitionsprotokolle von Montaillou, die Emmanuel Leroy-Ladurie in den 70er Jahren auswertete, bieten Einblicke in das Alltagsleben. Marc Bogaerts beschreibt in De Katharse Mythe 2006 moderne Deutungen der Katharer als wahre Christen und Märtyrer, teils auch als nationale Vorbilder im Widerstand. Arno Borst sah ihren Ursprung primär im dualistischen Erbe von Gnosis und Manichäismus. Eine Sichtweise, die besonders in der deutschen Forschung verbreitet war. Französische Historiker wie Jean Duvernoy und Anne Brennan betonen hingegen die christlichen Wurzeln der Bewegung und deuten Begriffe wie Manichäer als Zuschreibungen katholischer Gegner. Die Katharer-Kontroverse. Seit rund 20 Jahren wird die Existenz der Katharer kontrovers diskutiert. Der Sammelband Katars in Question stellt zentrale Positionen der Debatte vor. Revisionisten wie Monique Zerner, Mark Gregory Peck und Robert Ian Moore halten die Katharer für eine Konstruktion kirchlicher Quellen, während Traditionalisten wie Peter Biller, Jörg Feuchter und Katrin Utz-Tremp von realen oppositionellen Gruppen ausgehen. Jan Rüdiger warnt, dass die Leugnung der Katharer tiefgreifende Folgen für die Religionsgeschichtsschreibung hätte, etwa Massaker nicht mehr als Märtyrertod, sondern als reine Gewaltakte zu deuten. Albrecht Klassen sprach sich gegen die vollständige Verwerfung aus und plädierte für eine differenzierte Sicht. Einigkeit besteht darüber, dass Inquisitoren Bezeichnungen und Anschuldigungen konstruierten. Die Quellenlage ist problematisch, da fast alle Texte von Gegnern stammen. Die quellenkritische Forschung, etwa durch Carlo Ginzburg oder Robert E. Lerner, betont, dass Inquisitionsakten trotz Verzerrungen wichtige Einblicke in unterdrückte Bewegungen ermöglichen, auch wenn manche Häresien, wie die der Brüder vom Freien Geist oder der Hexen, nachweislich konstruiert waren.